WDR 5 Lebensart.
Willkommen zur Lebensart, ich bin Thomas Hackenberg. Man wollte sich doch immer noch mal mit der Mutter aussprechen. Sie fragen, warum sie damals für die Familie, den Vater, die Geschwister, einen selbst immer so frostig und unnahbar war. Nun ist sie tot und hat die Antwort mitgenommen. Was bleibt? Ein unerledigtes Geschäft. Oder in der Beziehung vor Jahren, der Seitensprung. 10 Tage Funkstille, dann wurde nicht mehr darüber geredet. Was immer noch da ist, die Verletzung auf der einen Seite, das schlechte Gewissen auf der anderen. Noch so ein unerledigtes Geschäft. Der böse Streit mit dem Kollegen, ein wichtiger Brief, den man versäumt hat zu beantworten, ein uneingelöstes Versprechen, auch das Dinge, mit denen wir nicht abgeschlossen haben, unerledigte Geschäfte, Altlasten. Und plötzlich fallen sie uns wieder ein, rauben den Schlaf oder überfallen uns im Traum wohlmöglich und saugen an unserer Energie. Wir sprechen heute in der Lebensart darüber und gerne mit Ihnen. 0800 5678, 3x5 ist unsere gebührenfreie Nummer. Von welchen Altlasten würden Sie sich gerne befreien? Was für ein unerledigtes Geschäft drückt Ihnen auf der Seele? Und wie ist es, wenn man ein unerledigtes Geschäft dann endlich mal erledigt hat? Welche Steine sind Ihnen da vom Herzen gefallen? 0800 5678, 3x5 und natürlich können Sie bei uns auch anonym bleiben. Der Würzburger Psychotherapeut Werner Bock ist heute bei uns. Hallo Herr Bock, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Auch für Ihre Fragen natürlich zu Hause sitzt er hier. Und meine erste ist, unerledigte Geschäfte, sind das direkt dann die großen Lebensthemen, also Beziehung, Eltern und Freundschaften?
Nein, ganz sicher nicht. Sie haben ja schon sehr viele Beispiele genannt, die direkt aus dem Alltag kommen. Und ich glaube, das Schöne an diesem Thema und deswegen auch dieser saloppe Begriff unerledigtes Geschäft ist ja erstmal kein psychologischer Fachbegriff, sondern unfinished business, aus dem Englischen, glaube ich, auch übernommen. Meint genau den Alltag. Viele Sachen, die wir sozusagen tagtäglich nicht erledigen und die uns dann aber doch irgendwie nachgehen. Also mein jüngstes Beispiel ist, mein Schreibtisch zu Hause war noch nie so aufgeräumt wie bei der Vorbereitung durch diese Sendung, weil durch dieses Thema sensibilisiert ich natürlich viele unerledigte Dinge, die Briefe, die endlich geschrieben werden müssen, die Sie erwähnt haben, oder Telefonate, die ich noch machen musste, sind mir deutlich geworden und ich habe sie ausgeführt und sofort gemerkt, dass ich durch das Erledigen mehr Energie bekomme, auch zur weiteren Vorbereitung auf diese Sendung.
Kennt jeder zum Beispiel, wo Sie gerade Briefe sagen, ne? So gibt ja Leute, die sind so in der Klemme, die öffnen die Rechnung gar nicht mehr und die liegen da so wie, die strahlen so richtig aus dem Briefkasten raus. Ne? Mhm. Die haben eine unheimliche Energie. Warum haben unerledigte Geschäfte so eine starke Energie?
Weil sie erledigt werden wollen. Es ist erstmal ein Phänomen. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass es offenbar so ist, dass offene Gestalten oder unabgeschlossene Situationen, unerledigte Geschäfte sind alles Begriffe, die das Gleiche meinen, in sich eine starke Kraft haben, erledigt werden zu wollen. Ich vermute, dass dahinter eine Entwicklungskraft steckt. Denn, wir kommen vielleicht später noch drauf, psychologisch gesehen, kann es leicht dazu führen, dass unerledigte Geschäfte blockierend wirken für die weitere Entwicklung. Mhm. Weil dort Aufmerksamkeit gebunden wird, weil dort Energie gebunden wird. Energie, die ich eigentlich bräuchte, um andere Sachen wieder zu erledigen, die für mich wichtig sind, bleiben dort gebunden. Und deswegen scheint es wie eine organismische Tendenz sein, vom Organismus her, also fast biologisch begründet, dass sowas erledigt wird, damit Energie frei wird für weitere Herausforderungen.
Wenn Sie sagen, dass da Energie gebunden wird, dann betrifft das ja die Vergangenheit, weil das sind ja Geschäfte, die wir irgendwann davor, bevor sie unerledigt waren, nicht erledigt haben. Mhm. Ja? Andererseits heißt es doch immer, die Zeit heilt alle Wunden. Stimmt das denn nicht?
Nein, das stimmt nach meiner Erfahrung nicht. Es stimmt in dem Sinne vielleicht, dass der Organismus oder die Psyche die Zeit nutzt, um natürlich die Wunden zu heilen. Und dieser Prozess ist einer in der Zeit. Der braucht auch Zeit, aber die Zeit allein heilt viele Wunden nicht. Oft braucht es da wirklich Unterstützung, wenn die Kraft in sich nicht ausreicht, um diese Wunden zu heilen.
Also wie man selber seinen unerledigten Geschäften auf die Spur kommen und sie dann schließlich vielleicht doch zu den Akten legen kann, darüber gleich mehr. Hier nochmal unsere gebührenfreie Telefonnummer für Ihre Fragen und Erlebnisse dazu. 0800 5678 3x5. Von der Wichtigkeit, etwas abzuschließen. Unerledigte Geschäfte, unser Lebensartthema auf WDR 5. We'll be right back. Die Lebensart auf WDR 5. Unerledigte Geschäfte, die großen und kleinen Dinge, mit denen wir nicht abgeschlossen haben und die uns immer wieder in unser Leben hineinfunken. Über die reden wir heute mit Ihnen. 0800 5678 3x5, unsere Nummer, unter der Sie hier anrufen können. Mit was haben Sie nicht abgeschlossen, obwohl es vielleicht schon lange her ist? Eine frühere Beziehung, ein Erlebnis mit den eigenen Eltern, der berühmte Knacks, den eine gute Freundschaft nach einem Streit bekam. Und wie war es für Sie, als Sie so ein unerledigtes Geschäft dann endlich doch erledigt haben? Was hat sich für Sie dadurch verändert? 0800 5678 3x5, gebührenfrei und, wenn Sie wollen, auch anonym. Zu Gast, auch für Ihre Fragen, der Psychotherapeut Werner Bock. Und wir haben eine erste Hörerin in der Leitung, 17 Jahre jung, Larissa Lehmann aus Seelstadt. Ich grüße Sie, Larissa.
Hallo, ich bin aus Seelscheid.
Seelscheid, Entschuldigung.
Als ich Altlasten gehört habe, da habe ich direkt an meine Hausaufgaben gedacht. Und also bei mir ist es so, wenn ich nach Hause komme, dann esse ich halt schnell und dann mache ich aber direkt die Hausaufgaben, damit ich die weg habe. Weil wenn ich dann am Abend noch Zeit habe, dann kann ich den Abend auch genießen und muss nicht immer an die Hausaufgaben denken. Also bei mir ist es so, wenn ich halt noch an was denken muss, dann ist es immer im Hinterkopf und dann spielt das die ganze Zeit mit und dann zieht das halt die ganze Zeit auch Energie ab und Lebensfreude und ist halt immer mit dabei. Mhm.
Ja, da kann ich Sie nur beglückwünschen. Psychohygienisch gesehen machen Sie es genau richtig, dass Sie möglichst bald diese offene Gestalt, Hausaufgabe erledigen und wie Sie sagen, dass Sie dann frei werden. Sie haben ein wichtiges Stichwort genannt, Lebensfreude. Also offene Gestalten können wirklich tatsächlich die Lebensfreude sofort schmälern, weil wir die Energie, die wir sonst brauchen, eben nicht zur Verfügung haben, wenn sie in dem Offenen gebunden ist.
Sie haben zwei Begriffe gerade genannt, Herr Bock, die möchte ich klären. Psychohygiene erstens, was ist das denn?
Das ist die Art, wie man sozusagen sich um seine Seele kümmert. Hygienisch ist ja bekannt. Psychohygiene heißt, was kann ich tun, um mich psychisch möglichst gut zu fühlen?
Das heißt also, jetzt mal ganz salopp gesagt, wie geputzte Zähne für die Seele, oder?
Ganz genau. Immer wenn ich sozusagen, wir funktionieren ja als Einheit, als einheitlicher Organismus, die unerledigten Geschäfte im Alltag, zum Beispiel die Hausaufgaben haben wir gerade oder der Schreibtisch aufräume, hat das auch eine seelische Rückwirkung. Das heißt, ich fühle mich dann auch besser. Ich räume auch in der Seele auf, wenn ich meinen Schreibtisch aufräume.
Und das Zweite ist, Sie sprachen eben auch schon in der Einleitung von Gestalten. Also das sind offene Gestalten, unerledigte Geschäfte, die nennt man in der Psychologie Gestalten, offene Gestalten auch.
Genau, das sind Synonyme Begriffe, unerledigte Situation, unerledigtes Geschäft, offene Gestalt. Ich verwende den Begriff offene Gestalt, weil ich von Haus aus Gestalttherapeut bin und da taucht dieser Begriff auf. Ursprünglich kommt er aus der Gestaltpsychologie. Das war eine Form der Psychologie Anfang so des letzten Jahrhunderts, 1920, in den 20er Jahren, etwa in Berlin, war die Hochzeit. Kurt Lewin ist hier zu nennen, der hat sehr viele Experimente zur Wahrnehmungspsychologie gemacht und eine seiner Schülerinnen, Pluma Zeigarnik, das war eine russische Psychologin, die hat zum Beispiel entdeckt bei einem ihrer Elemente 1927, dass unerledigte Handlungen besser im Gedächtnis haften bleiben als erledigte Handlungen.
Das ist ja genau das, Larissa, was Sie erleben, wenn Sie Ihre Hausaufgaben nicht machen. Ne?
Ja.
Das heißt, die verfolgen einen die ganze Zeit.
Ja, das ist dann auch so wie ein Staubsauger, also überhaupt alles so. Das ist dann wie ein Staubsauger, der halt dann immer, man kann sich nicht hundertprozentig auf was anderes konzentrieren, sondern ist halt immer nur mit einem Teil da, ne? Weil das andere Teil bei einer Hausaufgabe oder bei was anderem ist.
Ganz genau.
Dann danke ich Ihnen für Ihren Anruf und Sie haben uns genau schon ein Beispiel gegeben, was so eine ungeschlossene Gestalt sein kann oder wie man sie schließen kann, indem man es halt sofort erledigt. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Das sind so, ich sag mal, die Alterssachen, die ja auch schon ganz wichtig sind und daran kann man das ganz gut lernen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja dann auch so Dinge, die ja einem sehr viel länger hinterherhängen, auch wenn man älter wird. Nennen Sie mal ein paar Beispiele von solchen unerledigten Geschäften, ungeschlossenen Gestalten, die uns das Leben schwer machen.
Ja, grundsätzlich kann man sagen, als offene Gestalt kann man bezeichnen unerfüllte Bedürfnisse, also Wünsche, Bedürfnisse, die ich hatte, die ich mir aus irgendeinem Grund nicht erfüllen kann. Ist ja leider im Leben so. Dann unerwünschte Gefühle, zum Beispiel Trauer oder Schmerz oder auch intensive Wut, die ich vielleicht in mir spüre, aber wo es mir Angst macht, die irgendwie zum Ausdruck zu bringen und die ich deswegen versuche zu verdrängen oder niederzudrücken. Oder auch Handlungen, die ich gewollt habe, aber nicht vollzogen habe.
Beispiel?
Zum Beispiel, dass ich jemanden ansprechen wollte. Ich habe mich verliebt und wollte jemanden ansprechen, habe es aber nicht geschafft. Und das wäre eine klassisch offene Gestalt. Das heißt, die Dame wird mir dauernd im Kopf rumgehen, weil ich die Handlung nicht vollzogen habe.
Aber am Anfang sagten Sie, dass solche nicht geschlossenen Gestalten, solche unerledigten Geschäfte ganz lang noch bleiben können. wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, also irgendwann hat man mal versucht, diese Dame anzusprechen, hat sich nicht getraut. Ist das dann tatsächlich noch etwas, was uns Jahre später verfolgen kann, ein Thema für uns sein kann?
Es kann sein, dass die Dame unwichtig wird, aber in mir das Bedürfnis, überhaupt eine Frau anzusprechen, bleibt. Und es kann dann wieder auftauchen, vielleicht bei einer anderen Person. Und wenn ich es dann schaffe, die nächste Dame anzusprechen, dann kann sein, dass die erste Dame auch relativ unwichtig wird. Mhm. Also was bleibt, ist das Bedürfnis danach, die nicht vollzogene Handlung. Mhm. Die wird immer wieder auftauchen. Das Phänomen ist sozusagen, dass sich diese offenen Gestalten auf Dauer nicht wegschieben lassen, sondern sie tauchen auch gegen den bewussten Willen der Person immer wieder auf. Und damit müssen wir irgendwie umgehen.
Das heißt also gerade zum Beispiel, wenn wir uns Beziehungen angucken, ne, wie viele Leute sich trennen und dann wieder verlieben. Und da hört man ja ganz oft, wenn man sich mit Freunden unterhält, mir passiert doch immer wieder das Gleiche. Ich falle doch immer entweder auf dieselben Leute rein oder ich bin plötzlich wieder in diesem selben Fahrwasser drin, wo ich dachte, das habe ich doch schon längst hinter mir gelassen. Hat das was damit zu tun?
Das müsste man sich im Einzelfall genauer anschauen, aber ich vermute schon. Es ist schon auffällig, dass Leute sozusagen gleiche Muster über verschiedene Beziehungen hinweg immer wieder erleben. Sie wechseln die Partner, aber die Schwierigkeiten nach 2, 3 Jahren sind sich sozusagen wieder sehr ähnlich. Und da wäre schon interessant, genau nachzugucken, was ist zum Beispiel aus der alten Beziehung noch Ungelöstes, was man sozusagen innerlich mitschleppt.
Wir haben einen neuen Hörer in der Leitung aus Aachen, Hajo Hoffmann. Ich begrüße Sie, hallo.
Ja, hallo Herr Hackenberg und Ihr Gesprächspartner.
Der Herr Bock.
Wunderbar, dass ich die Sendung hören kann.
Dann erzählen Sie mal.
Ja, und zwar habe ich folgendes Problem, immer noch unerledigtes Problem, weil ich den Partner, mit dem ich das lösen müsste, weil der nicht zugänglich ist für mich. Ne? Mhm. Und zwar folgendes, ich habe einige Jahre als älterer Mensch Gesangsunterricht bei einer jüngeren Gesangslehrerin genommen und irgendwann hat die gesagt, nee, gibt keinen Gesangsunterricht mehr. Ich merkte, die letzten Stunden waren sehr schwierig. Da erforderte sie sehr, sehr viel von mir, was ich nicht leisten konnte, habe ich dann auch gesagt. Aber irgendwann hat sie ganz abblockiert und gesagt, nächstes Mal brauchst du nicht mehr zu kommen, ne? So ungefähr. In der Zeit, wo ich Gesangsunterricht habe, habe ich immer, weil ich so viel Freude daran hatte und weil mir das so viel gebracht hat, kleine Geschenke, mal eine Blume, mal aus meinem Garten. Ich habe einen großen Garten mit Blumen mitgebracht. Und hab das ohne Begründung, hat sie also aufgehört, mir Gesangsunterricht zu erteilen. Mhm. Und hab keinen Zugang mehr zu ihr gehabt. Mhm. Dann habe ich ihr geschrieben, das auch nochmal das geschildert, dass ich sie sehr schätze und so weiter, was dazugehört. Und auch quasi für mich das eine Hochachtung ist und auch immer eine Freude, ich nur machen wollte. Und dann habe ich aber eine Zeit lang gewartet und habe dann aber nochmal einen wirklich resoluten Brief auch geschrieben, weil auch noch 2 Gesangsunterrichtsstunden finanziell offen waren bei mir und noch immer sind. Und habe gesagt, dass das eigentlich von ihrem Verhalten gegenüber einem älteren Menschen schon unwürdig ist.
Und sie sind wie alt?
Sie ist so...
Nein, Sie.
Ich bin 63.
63.
Mhm. Sie ist sowas 35 gewesen oder was. Oder?
Und hat auf beide Briefe nicht geantwortet?
Hat auf beide Briefe nicht geantwortet.
Wie lange ist das her?
Das ist jetzt auch schon 2 Jahre bestimmt her. Ne? Mhm. Und neulich habe ich sie nochmal gesehen, habe ich sie begrüßt nur und gefragt, wie es ihr ging. Sie war natürlich immer noch irgendwie, habe ich den Eindruck, sie ist in irgendwelchen Projektion, die sie auf mich wirft, gefangen. So macht das mal den Eindruck auf mich. Es war also nie irgendwas von meiner Seite zwischen uns, sagen wir, dass man da irgendwie, wie soll ich sagen, ich habe so den Eindruck, das unterstützt so ein Anruf ihres Mannes, der sagte, ich würde sie belästigen und sowas. Mhm. Und da war aber von meiner Seite nie was. Ne? Und das wurmt mich natürlich irgendwo, muss ich ehrlich gestehen. Weil nicht nur das Finanzielle, sondern auch einfach den Makel zu haben, irgendwas wäre da gewesen, was der Anlass gewesen wäre.
Ich gebe das mal an den Herrn Bock weiter, Herr Bock. Also die Geschichte ist eigentlich klar und so dieses Gefühl, man ist unter so einem Verdacht, dem man sich zu Unrecht ausgesetzt fühlt und wird, und das kann man nicht aus dem Weg räumen. Das ist ja auch was ganz, etwas, was einen aufwühlt, ne? Wie wir auch hören.
Ja, das ist natürlich schon eine sehr schwierige Situation, die der Hörer hier schildert. Das Schwierigste, glaube ich, ist weil es keine Begründung gibt, keine klare Begründung. Er muss ja sozusagen fantasieren.
Genau.
Sie müssen sich alle möglichen Fantasien machen, weil sie keine klare Auskunft bekommen haben.
Genau.
Dieses Verweigern der Begründung schafft die offene Gestalt. Das ist das Unerträgliche.
Mhm.
Und es ist ganz schwer, damit wirklich fertig zu werden, wenn diese Begründung in der Realität nicht kommt. Ja, Sie haben das Richtige gemacht. Ich spreche Sie mal direkt an, indem Sie Briefe geschrieben haben. Die Frage ist, wie Sie das, wenn Sie tatsächlich keine Reaktion mehr bekommen, weiter innerlich für sich abschließen können. Ich denke, da gibt es schon Möglichkeiten, aber es ist natürlich schwieriger. Leichter ist es, wenn man den Kontakt in der Realität sucht.
Aber ich meine, passiert ja vielen Leuten jetzt vielleicht nicht ganz so in so einem Beispiel, wie uns das Herr Hoffmann schildert, aber dass man das Gefühl hat, man ist falsch eingeschätzt und wird eigentlich, man kriegt ein falsches Etikett aufgeklebt. Ne? Mhm. In dem Fall, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Hoffmann, der will was von mir und deshalb brachte er die Geschenke mit und deshalb breche ich das ab und Sie fühlen sich zu Unrecht da verdächtigt. Es gibt ja viele andere Beispiele. Was können Menschen wie Herr Hoffmann und andere Hörer in so einem Fall machen, um eben die Gestalt für sich abzuschließen? Also welche Wege gibt es denn da, ohne dass man direkt jetzt zum Therapeuten läuft?
Also in dem Fall würde ich ihm vorschlagen, war vielleicht noch einen dritten Brief zu schreiben und zwar einen Brief, der keine Fragen mehr enthält, sondern nur Aussagen,
ja,
wo Sie ganz klar Feststellung machen, wie die Situation aus Ihrer Sicht aussieht,
ja,
und dann schauen, man kann den Brief ja immer erstmal schreiben, auch bevor man ihn abschickt. Meine Vermutung wäre, dass so ein Brief schon eine Rückwirkung auf Ihr Seelenleben hat. Sie merken, wenn der Brief geschrieben ist, dass das innerlich schon was verändert. Wichtig ist, dass Sie keine Fragen mehr stellen, weil mit jeder Frage ist ja so ein Haken dran, bleibt man sozusagen wieder hängen. Es geht jetzt darum, wenn die Dame Ihnen in der Realität nicht mitarbeitet, dass Sie innerlich loslassen. Dass Sie
irgendwie, das heißt, er bräuchte den Brief gar nicht mal abschicken, sondern es geht darum, das für sich selber zu klären?
Das könnte man so sagen. Es ist schon auch gut, wenn die Frau noch lebt, ihn abzuschicken natürlich, damit er auch weiß, dass sie das bekommen hat. Wichtig ist aber, dass Sie es schreiben und sozusagen innerlich versuchen loszulassen.
Ich kann aber nicht mich für was entschuldigen, was zum Beispiel nicht vorhanden ist.
Natürlich nicht. Deswegen die klare Feststellung, dass die Realität aus Ihrer Sicht so und so aussieht.
Ja. Mhm. Ja, das habe ich also für meine Begriffe schon gemacht in den Briefen auch.
Und können Sie dann uns sagen, wie Sie es jetzt noch weiter beschäftigt?
Wenn Sie ja, das schon irgendwann kommt haben? Das schon mal hoch und sagt, sie hat mich so behandelt,
genau,
eigentlich sehr, sehr unwürdig.
Mhm.
Ne?
Ja.
Und sag mal, ich hab auch einen buddhistischen Hintergrund, da gibt es ja die 5 Achtsamkeitsregeln,
ja,
und zum Beispiel, die beachte ich ja, die habe ich ja auch schon lange vorher.
Also Sie wissen, was ich meine mit loslassen.
Ja, ich weiß, weiß schon, und auch sag mal, wie ich mich verhalte gegenüber anderen. Auch sag mal, wenn man jetzt sagt, da wäre irgendwie was so Sexuelles, was ich so befürchte, was sie auf mich projiziert, ne? das passt absolut nicht zu meinen Lebenseinstellungen und sowas. Ne? Und das, da einen Ansatzpunkt zu finden, eben jetzt überlege ich nochmal das mit einem Brief, wie Sie sagten. Ich kann mir das schon vorstellen, mit einem Brief, weil ich das auch von Verarbeitung meinetwegen, wenn schon Eltern gestorben sind, kennt man ja das Modell, dass man das mal niederschreibt, dann gibt das was anderes, eine andere Sicht oder sowas.
Und vielleicht, dass Sie da auch ganz klar feststellen, dass das Ihr letzter Brief ist, dass auch die Dame weiß, es hat ein Ende.
Ja.
Das kann sein, dass vielleicht dann auch nochmal eine Reaktion kommt.
Herr Hoffmann, wir danken für Ihren Anruf und hoffen, dass das alles irgendwo für Sie einigermaßen gut ausgeht. Weil das Schwierige ist ja, was er geschildert hat, wenn Leute sich in ihrer Würde betroffen fühlen. Das ist ja oft dann auch, ja, ein anderes Beispiel, wie gesagt, Beziehung. Ja? Wenn man auseinandergegangen ist und das Gefühl hat, da ist mir noch ein Stück Würde abhanden gekommen, was mir durch den anderen nicht hergestellt worden ist. Das sind, glaube ich, dann ganz starke ungeschlossene Gestalten oder unerledigte Geschäfte. Ne?
Ja, also da geht es ja um Kränkungen. Ne? Unser Hörer ist ja irgendwie gekränkt, einmal weil er weiß ja gar nicht, was los ist, dann macht er sich natürlich Vermutungen. Die Gefahr ist, dass er sich selbst weiter kränkt mit diesen Vermutungen, die ja zu seinen Ungunsten ausfallen. Deswegen würde ich ihm sehr raten, damit irgendwie aufzuhören, vielleicht in Form von dem Brief, aber auch in seinem Kopf irgendwie einen Schlussstrich zu ziehen. Aber diese Kränkungen haben natürlich, gehen über den Kopf hinaus, sie erzeugen ja starke Gefühle.
Kann man generell eigentlich bei allen sagen, die solche ungeschlossenen Gestalten haben, dass man für sich eigentlich einen Weg findet, sie für sich zu schließen? Man kann sie wahrscheinlich nur für sich schließen und nicht indem ein Kumpel sagt, Mensch, nimm die doch nicht so ernst oder egal jetzt welches Beispiel das ist. Wir haben aus Hannover Gisela Katzmarek am Telefon. Hallo.
Ja, hallo.
Hallo, grüß dich.
Ja, eigentlich lerne ich schon durch Zuhören, aber ich seit 15 Jahren habe ich offene Gestalten in Form von Institutionen. Also mit, im zwischenmenschlichen Bereich, da gehe ich sehr offensiv vor. Wenn ich gekränkt bin, dann frage ich und sage, das tut mir weh. Da komme ich komischerweise sehr gut zurecht. Aber der Aufstand gegen die Normen, also die offenen Gestalten sind Institutionen. Es ist so weit jetzt, dass ich, wie gesagt, die ungeöffneten Briefe, dass ich also teilweise überhaupt kein Geld mehr habe, weil alles abgeht. Sie wissen ja, Gerichte und so weiter. Ich schmeiße die Briefe in die Ecke und inzwischen ist es so, ja, dass ich fast schon so ein bisschen in die Richtung Messi gerate. Mhm. Gehört das auch zu diesen offenen, den nicht geschlossenen oder den unerledigten Geschäften? Und ich weiß im Kopf ganz genau, was ich tun müsste. Also zum Beispiel jetzt habe ich eine Handlung in diesem Bereich, aber ich sehe mich hinterher, flitze ich in eine Bibliothek und hole mir ein Buch, um über dieses Thema zu lesen.
Frau Katzmarek, also das, was ich so am Anfang sagte, so diese nicht aufgemachten Briefe, und von denen man sich dann immer flüchtet. Genau. Herr Bock, was ist
massenweise
das? Ist das eine, Sie fragt die Frau Katzmarek, ob das eine ungeschlossene Gestalt ist?
Es ist die Folge
von unerledigtes Geschäft?
Ja, es scheint offenbar schon die Folge von anderen unerledigten Geschäften zu sein, und zwar schon eine schwierige Folge. Wenn man anfängt, die Briefe nicht mehr auszumachen, ist das ein Zeichen, dass wirklich was aus dem Gleichgewicht geraten ist. Ne?
Ja, aber
und Sie sagen ja, Frau Katzmarek, Sie schmeißen die Briefe richtig in die Ecke. Ja, da wird ja deutlich, welche Wut in Ihnen steckt.
Ja,
statt den Brief zu öffnen, schmeißen Sie ihn sozusagen in die Ecke,
wollen
sich, weil Sie emotional offenbar schon durch die Wut so blockiert sind, mit dem Inhalt gar nicht mehr beschäftigen, müssen aber der Wut einen Ausdruck geben. Es ist natürlich sehr gut, dass Sie das machen. Noch besser wäre es, nachdem Sie den Brief in die Ecke geschmissen haben, ihn dann doch zu öffnen. Vielleicht mit einem Dolch, einen Dolch auch bewusst einzusetzen, um den Brief zu öffnen, sodass die Wut, wenn die ihren Ausdruck finden darf, dann auch wieder den Kopf frei macht. Eine gut ausgedrückte Wut macht oft den Kopf wieder klar, sodass man sich dann auch wieder mit den Inhalten beschäftigen kann.
Ja, nur das Phänomen ist, ich bin ein unheimlicher Verdrängungskünstler. Ich weiß, morgen kommt der Gerichtsvollzieher, dann gehe ich in die Bibliothek und lese Gedichte von Rilke. Können Sie sich sowas Perverses vorstellen?
Ja.
Ich bin absolut.
Wenn ich Rilke gerade mal zitieren darf, Rilke sagt, man muss Geduld haben gegen das Ungelöste im Herzen. In Ihrem Fall wäre das natürlich ein falscher Trost, weil die Probleme werden ja stärker. Sie stellen sich ja nicht der Realität.
Aber das ist ein Beispiel dafür, dass wenn halt Geschäfte nicht erledigt werden, dass sie immer drängender werden, immer pochender werden.
Es ist wie ein Geschwür. Es kann wie eine Wucherung passieren und man weiß gar nicht mehr, wo man anfangen kann.
Aber ich werde komischerweise immer lustiger dabei.
Ja, aber es scheint mir ein bisschen aufgesetzt, die Lustigkeit. Weil sie scheint nicht geerdet zu sein.
Nein, das stimmt. Aber sie ist fast schon ein Begleiter geworden, um dieses Ganze, was über mich hinaus wächst, entweder dem Leben ein Ende zu bereiten, ich bin so extrem, oder das alles in einer, und dieses Lustprinzip, das ist schon fast ein Begleiter geworden.
Ist es denn so nach Galgenhumor? Ne?
Galgenhumor, genau.
Ich frage jetzt mal den Herrn Bock, ist es vielleicht, ich sag mal, wenn das mit den unerledigten Geschäften so weit schon gegangen ist, dass es so extrem ist, wie die Frau Katzmarek das schildert, kriegt man das selber allein geregelt oder ist es dann doch besser, wenn man sagt, ich hole mir da mal professionelle Hilfe, die mich vielleicht dafür eine Weile an die Hand nimmt und mal guckt irgendwo, dass ich da zumindest einfach mal wieder ein bisschen Grund reinkriege?
Das gibt offenbar einen ganz klaren Punkt, wo man das alleine nicht mehr hinkriegt. Dann braucht man nicht gleich professionelle Hilfe. Da kann auch ein gutes Gespräch mit einer Freundin oder mit einer guten Freundin, die einem auch mal konfrontiert, die einem auch unangenehme Wahrheiten ins Gesicht sagt, kann schon helfen. Und wenn das nicht ausreicht, dann denke ich, ist professionelle Hilfe da schon am Platz.
Aber wenn unerledigte Geschäfte so stark an die Tür klopfen, dann ist es schon wichtig, sich ihnen zu stellen, meinen Sie?
Ja, weil es wird ja immer schlimmer.
Frau Katzmarek, alles Gute, danke für Ihren Anruf. Und wir haben aus Köln Frau Ovtcharenko, Larissa Ovtcharenko am Telefon. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Ja,
hallo.
Genau. Hallo. Mir ist eine Geschichte in den Sinn gekommen, wenn ich alles das gehört habe. Kosovo-Krieg, ja. Und da wurde erzählt, dass Kosovaren und Serben vor 300 Jahren eine Schlacht gehabt am Seelfeld, ja, und dann haben sie verloren, aber das ist jetzt egal. Hauptsache, dass diese Geschichte lässt sie auch nicht los, ja. Und sie quält immer noch und dieses Problem besteht nach wie vor, 300 Jahre lang. Und ich habe mich sehr gewundert. Dann habe ich an die Juden gedacht, ihre Geschichte ist noch länger, ja. Aber ihre Vertreibung dann auch lässt sie nicht los. Und mir kommt jetzt so vor, als dieses Problem gleich auch für die Völker, genauso für einzelne Personen. Und ich habe gedacht, ihre Psychologen oder andere können Politikern irgendwie klar machen, dass so ein Problem existiert. Oder dann könnten sie Probleme besser behandeln, besser lösen, wenn sie das wissen. Ich glaube, Politiker wissen nichts davon. Ja, aber mir kommt so vor, das stimmt wirklich so für die Personen wie für die Völker.
Frau Ovtcharenko, das ist ein ganz spannender Aspekt, den Sie da ansprechen. Und ich frage direkt den Herrn Bock, ist das tatsächlich auch, hat dieses Nicht-Erledigen von Geschäften, diese ungeschlossenen Gestalten, hat das tatsächlich diesen politischen, diesen gesellschaftlichen Rahmenaspekt?
Ja, ich denke schon. Wir sprechen ja sozusagen von einem Muster, wenn wir von einer offenen Gestalt sprechen. Und dieses Muster kann in einem Individuum vorkommen, aber auch in einer Gruppe oder auch in einer ganzen Nation, einem Volk. Es geht ja bestimmte Muster, die sozusagen auf verschiedenen Ebenen sich widerspiegeln. Und natürlich gibt es auch offene Gestalten von ganzen Völkern, zum Beispiel, wenn ein Krieg verloren wurde.
Ein Beispiel, wo sie geschlossen werden oder wo der Versuch da ist, in Südafrika, da gibt es diese Gerechtigkeitskomitees, die versuchen, das aufzuarbeiten, was während der Apartheid an Unrecht da passiert ist. Mhm. Ne? Sind das Wege dann, das vielleicht sinnvollere Wege als irgendwelche Tribunale und Verurteilungen?
Ja, das wäre genau der Ausweg aus diesem Kreislauf, in den wir sonst hineinkommen, dass sozusagen Rachegefühle entstehen. Rache ist ein altes Wort für offene Gestalt, das ist, meint genau das Gleiche, die nach Vergeltung drängt und wieder neue Rachegefühle entstehen. Da kommen wir in einen Kreislauf. Solche Tribunale, denke ich, versuchen da rauszukommen, um das zu unterbrechen.
Das ist dieser Spruch, ich habe noch eine Rechnung mit dir offen.
Genau, das wäre das unerledigte Geschäft.
Die Lebensart auf WDR 5. Unerledigte Geschäfte, die großen und kleinen Dinge, mit denen wir nicht abgeschlossen haben. Über die reden wir 0800 5678 dreimal die 5.
Una giacca nuova e per la strada nessuno fa. Guarda, guarda che giacca nuova sulle spalle di quello là. La folla anonima che rende anonimi, quasi invisibili. Così cos'ha? Ripropongo la giacca nuova e per la strada la gente fa. Guarda, guarda che giacca nuova sembra la fodera di un sofà. Basta resistere, basta ripetere, fissare un codice, così si fa. La giacca nuova per tanti anni e la gente fa, vedi vedi che giacca nuova, forse uno del varietà, più che carezze vuole certezze, il mondo vuole chissà chissà. Sì, ma io con la giacca nuova non lavoro nel varietà, sono uno con la giacca nuova, questa è l'unica verità. Così si offendono e si rivoltano e ti sgambettano, sarà, sarà. Poi dopo un attimo si ricompongono dimenticandoti la strada là.
Die Lebensart auf WDR 5, unerledigte Geschäfte von der Wichtigkeit, Dinge abzuschließen, davon handelt es heute. 0800 5678, dreimal die 5, unsere Telefonnummer. Ja, Werner Bock, Psychotherapeut aus Würzburg, bei uns zu Gast. Wir haben gerade durch eine Hörerin auch mal so den gesellschaftlichen Aspekt gehört. Also was es heißt, wenn ganze Völker irgendwo Rechnungen offen haben, Rache üben. Und sie hatten gesagt, dass es eigentlich besser ist, ja, sich da diese Gestalt zu schließen, anstatt Tribunale zu machen, um diese Rache fortzusetzen. Da hat man doch die Angst, dass Unrecht einfach vergessen wird und ungeschehen gemacht wird. Das muss immer eigentlich im Gedächtnis bleiben. Wird durch das Schließen der Gestalten nicht die mahnende Erinnerung, zum Beispiel Holocaust oder zum Beispiel jetzt Auseinandersetzungen in Ex-Jugoslawien, zugewischt?
Ja, es geht ja nicht darum, Entschuldigung, alle Gestalten zu schließen. Ich denke, Sie sprechen einen wichtigen Aspekt an. Das Offene hat auch eine Faszination. Mahnung ist ein wichtiger Punkt, aber das Bedürfnis nach Frieden ist ja da. Und es geht darum, dass wir dem näher kommen. Und dass nicht durch neue Rachegelüste, die durch neues Unrecht ausgelöst werden, wieder weiter Unrecht geschieht. Es geht darum, diese Kette zu unterbrechen. Mhm. Und wir hatten vor kurzem einen Kongress über Aggression, einen Gestalttherapie-Kongress, und da wurden Beispiele berichtet aus der ganzen Welt, wo Friedeninitiativen an all diesen Orten, wo Krieg war, also auch in Kosovo und allen Orten, wo gerade Krieg gewesen ist, kurz danach Friedeninitiativen entstanden sind, um aus diesem Kreislauf herauszukommen.
Das heißt also, das ist ein Beispiel, wie man sozusagen, wie man die Gestalt schließen kann, indem man eigentlich ein, ja, dem Wunsch nach Frieden auch Gehör und Gefühl verschafft, ohne dass deshalb vergessen wird.
Genau. Und andere Bedürfnisse, wie zum Beispiel auch das friedliche Zusammenleben der Nachbarn miteinander, die sich vor kurzem noch teilweise umgebracht haben, auch wieder in den Vordergrund kommen.
Wir haben eine Hörerin in der Leitung und wir gehen jetzt wieder eigentlich auf die ganz privaten Dinge bei den ungeschlossenen Gestalten, den unerledigten Geschäften, und das betrifft Ihre Mutter. Hallo, Sie wollen Ihren Namen nicht nennen, aber Sie wissen, dass Sie gemeint sind.
Ja, ich glaube, das bin ich.
Ja.
Ja. Und zwar geht es bei mir darum, dass ich im Alter von 5 Jahren, ich war noch nicht in der Schule, von meiner Mutter verprügelt wurde mit den Worten, ich will lieber ein totes Kind als ein Kind, das lügt. Ich hatte 2 Wäscheklammern versteckt. Im Grunde genommen ist es für mich bis jetzt so geblieben. Ich war die Schulzeit über, also ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, hören Sie auch, die Schulzeit über nicht in der Lage, zwar die Schule abzuschließen, aber nicht meine Gedanken zu denken. Und im Grunde genommen kämpfe ich darum, dass ich mir meine Gedanken wiederhole, mein Leben wiederhole. Ich versuche auch mit meiner Mutter in Frieden zu sein, mit den Menschen. Manchmal bin ich genauso aufbrausend wie sie. Das ist natürlich der Schock zu sehen. Man ist auch nicht anders. Und im Moment betreue ich sie sogar. Ich habe auch Frieden, aber ich weiß nicht, dass wenn ich ein bisschen anklingen lasse, dass ich ja verletzt worden bin, dann geht es gleich, ach, du machst mir immer nur Vorwürfe, was ja gar nicht stimmt. Sie sieht das aber nicht. Wie kann ich da in die Handlung kommen? Also ich bin im Grunde genommen immer noch ja verletzt eigentlich. Mhm. Und ich merke, dass ich viel, viel Kraft brauche, um überhaupt ins Handeln zu kommen.
Herr Bock.
Ja, also Sie schreiben eine, denke ich, für Sie sehr schwierige Situation, die wir ja oft haben, gerade weil Sie jetzt Ihre Mutter pflegen und dadurch eine gewisse Nähe wieder ja im Außen gegeben ist. Kann sein, dass genau dadurch alte, ungelöste Sachen aus der frühen Kindheit hochkommen, weil sie ja diese Nähe zu ihrer Mutter real jetzt im Alltag wieder haben. Und gleichzeitig ist ihre Mutter jetzt alt, sie haben natürlich eine Hemmung, ihr das zuzumuten. Aber was sie sagen, ist natürlich ein schlimmer Satz. Und sie merken ja, das hat in ihrer Seele Spuren hinterlassen.
Seitdem ist meine Seele gestorben. Und ich möchte auch, deswegen habe ich auch angerufen, dass Kinder, damals war, als ich älteres Kind war, im Gymnasium, ein Psychologe, ich habe mich nicht getraut, die Psychologin ging, und dann stand ich wieder alleine da. Ich möchte auch die Psychologen, ich weiß, dass es so einen Schnack gibt, die Klienten müssen kommen, aber ein Kind kann das nicht, auch ein Jugendlicher kann das nicht immer. Ja. Man sollte auch aufeinander zugehen und die Kinder sollen sich trauen und manche Erwachsene helfen ja doch. Das wollte ich eigentlich sagen.
Meine Frage an Herrn Bock, unsere Hörerin schildert ja, wie schwierig das ist, und das kennen wahrscheinlich ganz viele, die alte Eltern haben, diese pflegen und wo dann solche Wunden aufbrechen, genau, oder die nie verheilt waren. Mhm. Und man sagt, ich möchte denen das eigentlich nicht mehr zumuten. Gibt es die Möglichkeit für einen selber, auch ohne dass man das den alten und kranken Eltern zumutet, diese Verletzung, diese ungeschlossene Gestalt zu schließen?
Zunächst möchte ich Sie ermutigen, es Ihrer Mutter doch zuzumuten, soweit es irgendwie geht. Oft schrecken wir zu schnell zurück. Ich denke, Sie haben wirklich ein unerledigtes Geschäft mit ihr und Sie haben die Möglichkeit, noch mit ihr zu sprechen. Sie lebt ja noch und ich möchte Sie wirklich ermutigen, sich nicht gleich von ihr abschrecken zu lassen. Wenn sie gleich sagt, du redest ja nur negativ oder so, lassen Sie sich davon nicht abschrecken, sondern machen Sie weiter, soweit es irgendwie geht.
Und dann ist sie dann 7 Wochen im Krankenhaus gewesen und bei Kolik teilweise fast gestorben und so weiter. Und der Papi hat dann gehört, dass ich schuld gewesen wäre. Mit meinen verlegenen Worten habe ich dann, also ich habe das versucht und heute bin ich da irgendwie auch resigniert so ein bisschen.
Ich versuche
trotzdem nicht Hass weiterzugeben und das ist aber auch schwer.
Aber es ist gibt keinen Grund, diese Schuldzuweisung anzunehmen. Die ist ungerechtfertigt.
Sagt sich leicht, Herr Bock. Das sagt sich leicht. Also die Frage ist, gibt es denn einen Weg, wenn man merkt, man hat die versucht, die Mutter zu konfrontieren, wie sie es ja auch gerade erzählt hat, und dann kriegt man eigentlich noch das Gefühl, Mensch, jetzt schubse ich die noch sozusagen ins Grab. Gibt es nicht doch eine Möglichkeit, das für sich zu lösen? Weil ganz oft gibt es ja Menschen, deren Eltern sind dann gestorben und es wurde nicht geklärt. Die können ja nicht ihr ganzes Leben dann mit so einer alternden Wunde rumlaufen auf der Seele.
Sie merken, ich versuche zunächst schon zu ermutigen, es in der Realität zu klären. Ich komme nicht gleich mit therapeutischer Hilfe, aber natürlich gibt es uns Therapeuten ja auch noch. Und wenn die Grenze in der Realität erreicht ist, dann glaube ich, braucht es professionelle Hilfe. Und genau an diesem Punkt haben wir spezielle Methoden entwickelt. In Ihrem Fall, denke ich, handelt es sich wirklich auch vielleicht um mörderische Wut Ihrer Mutter gegenüber. Es ging ja um die Worte, lieber ein totes Kind als eins, was lügt. Also das sind ja heftige Begriffe gefallen. Und ich möchte es ganz klar sagen, aus meiner Sicht sagt es nicht die Mutter, sondern es ist sozusagen die Nichtmutter oder ein Teil in ihrer Mutter hat so gesprochen. Und was Sie sagen, da ist was gestorben in Ihnen. Das ist wie, wenn Sie erleben, dass Sie im Moment die Mutter nicht mehr spüren. Die Mutter liebt ihr Kind, die Mutter schlägt auch ihr Kind nicht. Mhm. Aber es geht darum, mit diesen mörderischen Gefühlen, die als Reaktion darauf in jedem Kind entstehen, wenn man es so behandelt, umzugehen. Da diese Gefühle sehr erschreckend sind, verdrängt man sie natürlich, aber in der Therapie kann man die rausarbeiten und es gibt Möglichkeiten, sich auf die Weise doch noch zu versöhnen.
Wäre das eine Möglichkeit für Sie? Haben Sie mal den Gedanken gehabt?
Meinen Sie mich jetzt?
Mhm.
Ja, ich habe lange Therapie gemacht, auch Gestalttherapie. Mhm. Und da habe ich mich auch, sonst könnte ich jetzt gar nicht so mit meiner Mutter umgehen. Also ich kann, jeder sieht das, dass ich liebevoll zu ihr bin. Mhm. Und trotzdem ist die Verletzung in mir einfach noch da. Und ich wünschte mir, von ihr auch, dass sie mir auf dieser Ebene begegnet.
Mhm.
Das ist eigentlich mein Wunsch an sie. Also ich würde denken, dass wir uns dann auch als Erwachsene würdigen und nicht als Machtpotentaten, Mutter als Machtmissbrauch, sondern auf gleicherer Ebene. Das ist eigentlich, wäre so mein Wunsch, um mit ihr, so wo sie noch lebt, das abzuschließen, die Gestalt.
Aber vielleicht wäre es eine Möglichkeit, dass sich jetzt sozusagen, wo sie jetzt mit der Mutter so beschäftigt sind, parallel nochmal therapeutische Unterstützung holen.
Das ist richtig, das stimmt, das wäre gut.
Ja, weil es jetzt aktuell ist und jetzt haben Sie die Chance. Es geht wirklich um diese Versöhnung, um die es Ihnen geht. Und wir müssen annehmen, dass es der Mutter auch darum geht. Das ist ihre Chance.
Das ist auch so. Sie ist auch so behandelt worden. Sie hat ja nur weitergegeben und ich weiß ganz genau, dass sie auch das Beste gewollt hat, wenn es auch erstmal verquer war.
Mhm. Also lassen Sie sich nicht abhalten. Gehen Sie einfach noch einen Schritt weiter. Ja. Gehen Sie ruhig ein Risiko ein.
Danke.
Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Dankeschön. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Und Herr Bock, ein Wort hatte ich gehört, dass ich möchte mich wieder in die Handlung bringen. Heißt das, dass wenn man solche unerledigten Geschäfte hat, dass die einen so die eigene Handlungsfähigkeit nehmen, dass man plötzlich eigentlich nicht mehr selber handeln kann? Und heißt das, dass wenn man die schließt, dass man plötzlich eine unheimliche Power kriegt, weil man eigentlich wieder selbst so Herr oder Frau seiner Biografie wird?
Ja. Ich habe vorhin gesagt, jede offene Gestalt bindet Energie und das hat natürlich große Auswirkungen. Ich fühle mich bedrückt oder bin mürrisch, lustlos und auch in meinen Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt, weil ich habe ja eine Handlung blockiert. Ich wollte ja vielleicht irgendwas tun, aber das Risiko war zu hoch. Ich habe Angst bekommen und habe mich zurückgehalten und das hat Auswirkungen auf den Körper.
Gibt es denn manchmal Situationen, wo es ganz richtig ist? Ich meine, unser Körper ist ja nicht nur, ganz blöd jetzt gesagt, bescheuert und macht komische Sachen mit uns. Dass wir Sachen aufschieben, hat doch auch seinen Sinn, oder nicht? Also, dass wir auch mal vielleicht ein unerledigtes Geschäft unerledigt sein lassen.
Ja, natürlich. Wenn ich zum Beispiel, ich denke an eine Klientin, die sich sehr gekränkt fühlte durch zwei ihrer Chefs und kaum mehr mit ihnen reden konnte, weil sie so gekränkt war, Aber die konnte ihre Aggression den Chefs gegenüber natürlich nicht rauslassen, dann hätte sie den Job verloren. Sie kam dann zu mir in Therapie und ich habe sie einfach gefragt, was würden Sie denn am liebsten mit den beiden Herren tun? Und sie hat dann spontan, interessanterweise, zwei völlig verschiedene Fantasien entwickelt. Nämlich dem einen hat sie aus großer Entfernung einen Pfeil mitten ins Herz geschossen und hat einen Blutstrom aus seinem Herz fließen sehen. Dem anderen Chef, dem ist sie ganz nahe gegangen und hat ihm den Kopf vom Körper getrennt. Und sie hat hinterher erzählt, das war ja während der Szene gar nicht bewusst, dass der eine Chef immer davon gesprochen hat, es müsse Blut fließen und der andere forderte das Köpfe rollen. Das hat sich da auf schöner Weise in ihrer Reaktion darauf sozusagen gezeigt. Und sie hat kurz danach berichtet, dass sie diese Arbeit ihr geholfen hat, wieder eine professionelle Arbeit möglich zu machen, weil sie das nicht mehr so persönlich genommen
hat. Da war es ganz gut, da mal ein bisschen Abstand zu haben und sich dann vielleicht in solchen Bildern eine Heilung zu suchen. Wir haben eine weitere Hörerin am Telefon, die auch ihren Namen nicht nennen möchte. Hallo, ich begrüße Sie.
Ja, hallo. Hallo. Bei mir ist es etwas, was liegt schon so etwas mehr als zehn Jahre zurück. Da hatte ich einen Freund, mit dem ich sehr glücklich verliebt war. Und wir sind zusammengezogen. Nach kurzer Zeit, wo wir gerade zusammen gewohnt haben, ist seine Mutter an Krebs erkrankt. Und die wollte dann unbedingt ihre letzte Zeit bei uns verbringen, also bei ihrem Sohn dann halt, auch in der Wohnung. Und kam dann auch und war dann auch da. Und für mich war das ganz furchtbar, ganz schrecklich. Ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Ich war auch noch ziemlich jung, Anfang 20. Und ich habe sie quasi dafür gehasst, dass sie das getan hat, obwohl ich es im Nachhinein jetzt verstehen kann. Natürlich, klar, sie wollte bei ihrem Sohn sein und so weiter. Mhm. Aber sie war halt immer da. Wir hatten eine sehr kleine Wohnung. Es war alles ganz furchtbar für mich. Dann sind wir einmal eine Woche Urlaub gefahren, wollten da mal ein bisschen Abstand gewinnen. Da war sie prompt noch einen Tag so krank, dass wir wieder zurückfahren mussten. Mhm. Und so ging das halt immer weiter und alles. Also für mich war das eine ganz schwierige Situation. Und als sie dann irgendwann tot war, habe ich das als eine sehr große Erleichterung empfunden. Und das ist was mir halt immer noch nachläuft, weil ich mich da so unreif finde und fand und mich dafür so schäme, dass ich damit nicht besser umgehen konnte. Jetzt ist sie tot und das ist ja auch schon ziemlich lange her und es wohnt immer noch, dass ich, sag ich mal so, ja, so kindisch war. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll.
Unerledigtes Geschäft, das Gefühl, etwas getan zu haben und das nicht wieder gut machen zu können oder nicht gut gemacht zu haben. Herr Burg.
Also aus meiner Sicht haben Sie sich nicht kindisch verhalten. Ich kann das gut verstehen. Weil es geht ja darum, in dem Moment, wie Sie sagen, die Mutter wollte bei ihrem Sohn sein, dass ihr Freund wahrscheinlich auch Sohn zu seiner Mutter war. Und sie haben gemerkt, dass sie auf die Weise ihren Freund verlieren. Ihr Freund war in der schwierigen Situation. Ne? Der stand zwischen dem Sohn zu seiner Mutter und zwischen dem Mann zu ihnen. Mhm. Und den haben sie jetzt gerade ganz außen vor gelassen. Ich denke, mit ihm haben sie was zu klären. Sie haben ja die Gefühle sozusagen, vermute ich, diese mit ihrem Freund.
Nee, er hat das nicht so gemerkt. Also ich habe das, klar hat er das gemerkt, dass ich das schlimm fand.
Genau.
Aber ich habe jetzt ihm nicht darüber gesagt, oh Gott sei Dank, es ist jetzt alles vorbei sozusagen, als es dann vorbei war, natürlich nicht.
Aber für sie ist es erstmal eine Erleichterung, weil sie ihren Mann wieder ganz für sich haben.
Ja, sicher, natürlich.
Das ist einfach so, jenseits aller Moral, das ist wie Biologie, das ist einfach so. Es gibt keinen Grund, dass sie sich dafür als unreif empfinden. Ich würde Ihnen raten, das innerlich anzunehmen.
Ja, schwierig.
Gibt es Rituale dafür, wie man das machen kann? Ich meine, das ist ein guter Rat, zu sagen, nehmen Sie das innerlich an.
Ich habe das Lachen gerade als Erleichterung erlebt. Ist das richtig bei Ihnen, dass es eine gewisse Erleichterung da ist?
Ja, ich stelle es mir aber schwierig vor, mir jetzt einfach zu sagen, so, das war halt nicht kindisch. Ich finde es immer noch peinlich. Ich schäme mich immer noch dafür, dass ich sie nicht annehmen konnte und ihr nicht ehrlich und offen und froh und freundlich gegenübertreten konnte, sondern immer sehr reserviert war und so. Und das tut mir halt leid.
Sie konnten die Situation nicht annehmen. Es geht nicht darum, dass Sie die Frau nicht annehmen konnten.
Ja, das stimmt.
Sie konnten die Situation nicht annehmen.
Gibt es denn die Möglichkeit, jetzt mal aus dem, was Sie gerade sagen, Herr Bock, was unsere Hörerin gerade schildert, dass man vielleicht sagt, und damals konnte ich das nicht oder damals war das vielleicht kindisch und dass da wirklich dann der Faktor Zeit gut ist und sagt, dass man sagt, für das, was ich damals konnte, das habe ich getan. Mehr war einfach nicht drin. Kann man vielleicht über so einen Satz auch ein Geschäft erledigen, was so offen ist?
Ja, Sie haben gerade angesprochen, ob man ein Ritual machen könnte. Es wäre eine Möglichkeit, dass Sie zum Beispiel Ihrer Schwiegermutter noch einen Brief schreiben, wo Sie das alles reinschreiben und diesen Zeitaspekt mit reinnehmen, dass Sie sagen, damals habe ich so darüber gedacht, heute denke ich anders darüber und den Brief schreibe ich dir von heute aus. Ich bin auch in einem Prozess. Mein Leben ist auch weitergegangen. Ich sehe heute auch manche Sachen anders und das möchte ich dir gerne noch mitteilen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das in Ihrer Seele eine Rückwirkung hat, diesen Brief zu schreiben.
Ja.
Und vielleicht auch wie ein Ritual dann eine Zeit lang am Grab wiederzuleben.
Das heißt, sowas wie ein Geschäft erledigen, heißt ja auch dann sich mit sich selber vertragen, wenn ich das richtig verstehe.
Letztlich geht es darum, dass wir mit uns selbst wieder eins werden. In dem offenen Geschäft sind wir irgendwie gespalten, uneins, zerrissen. Und das blockiert ja die Energie, dieser zerrissene Zustand. Alles, was wir tun können, um mit uns selbst eins zu werden, macht die Energie wieder frei und wir können uns weiterentwickeln und wir können vor allem am Leben wieder mehr teilnehmen. Mhm. Die Zerrissenheit nimmt uns ja immer ein Stück aus dem Leben raus. Wir können nicht voll im Hier und Jetzt des Lebens sein und deswegen sind wir dann weniger lebendig. Je mehr wir wieder eins mit uns selbst werden, desto lebendiger sind wir und desto mehr wieder im Leben.
Vielleicht kann uns dazu auch die nächste hören. Ich danke Ihnen erstmal für Ihren Anruf und aus Bonn haben wir jetzt Uta Jagusch und sie hat, glaube ich, ein Beispiel, ja, wie positiv das sein kann, wenn man ein Geschäft, eine unerledigte Gestalt schließt, wenn man dieses Geschäft erledigt. Hallo, ich begrüße Sie.
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Ja, ich habe zwei Sachen abgeschlossen in den letzten, ja, 5, 6 Jahren eigentlich. Das eine war, also mein Vater ist gestorben, da war ich 18 und ich hatte halt auch keinen Kontakt zu ihm, habe ihn nicht gesehen und konnte mich so nicht von ihm verabschieden. Mhm. Und habe das dann in einer etwas längeren Therapie auch aufgearbeitet und habe in der Zeit mein Studium nicht beendet, was sehr, sehr schwierig war, weil von außen immer sehr stark kam, jetzt mach doch endlich mal dein Studium zu Ende und mach doch mal. Und ich konnte aber nicht, mhm, weil eben dann noch diese andere Sache mit meinem Vater einfach da wichtiger war. Und jetzt, also vor einem Monat, bin ich aber da fertig geworden, also auch mit dem Studium, also erst die Therapie, dann das Studium abgeschlossen und ja, ich muss sagen, ich fühle mich einfach sehr gut und habe jetzt ganz andere Energien und das ist wirklich, passt sehr gut zu dem, was Sie gerade gesagt haben, dass ich dann wirklich mit mir selber jetzt viel mehr in Kontakt bin und ja, jetzt fängt ein neues Leben an.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Das heißt,
und die Reihenfolge war wichtig, ne? Dass Sie erst auf das für Sie existenziell Wichtigere war, das offenbar mit Ihrem Vater,
ja, sehr,
dass Sie
ja
das erst erledigen konnten.
Genau.
Und dann das Studium, so wichtig das jetzt für Ihre Zukunft ist, kam danach.
Genau. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort für die Sendung, Frau Jagusch. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf.
Vielen Dank. Ich danke auch für die Sendung.
Jo, danke. Von der Wichtigkeit, Dinge abzuschließen, handelte heute die Lebensart auf WDR 5 und wir schließen die auch gleich ab. Weitere Informationen finden Sie im Internet auf wdr5.de, wenn Sie die heutige Lebensart anklicken oder Sie schreiben an WDR 5 Service Lebensart 50 608 Köln, Stichwort unerledigte Geschäfte und bitte legen Sie einen frankierten Rücksendeumschlag bei. Vielen Dank, Herr Bock, dass Sie bei uns zu Gast waren und
gerne.
Gute Reise daheim nach Würzburg.
Danke.
Als erledigtes Geschäft dann.
Ja.
Und es kommen sicherlich noch viele Anfragen und die leiten wir dann auch gerne weiter.
Ja, gerne.
So, hier geht's gleich weiter mit Leonardo, unserem Wissenschaftsmagazin, bei mir im Studio. Maria Backer, hallo.
Hallo.
Was machen Sie denn gleich?
Ja, also bei Leonardo geht's im weitesten Sinne auch um die Lösung von Problemen.